NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. April 1891. Der Geburtstag des Malers und Bildhauers Max Ernst.
Dada war Ausbruch einer Revolte von Lebensfreude und Wut. War das Resultat der Absurdität, der großen Schweinerei dieses blödsinnigen Krieges.
Zu Dada führt der Erste Weltkrieg, den Max Ernst Hautner erlebt, weil er sofort an die Front einberufen wird und 4 Jahre in der Feldartillerie dient. Wir haben Fotos, die ihn im Schützengraben zeigen, und man sagt, dass er und sein späterer bester Freund Paul Leloir sich bei der Schlacht um Verdun im Schützengraben gegenübergelegen hätten.
Die Erde bebte von Explosionen und das Dröhnen der Luft übertönte die Kommandos. Als ein blinder weißer Fleck erschien die Sonne. Wir steigerten unsere Feuerkraft bis zum Äußersten. Unsichtbar tobte der Kampf hinter den Rauchwänden, in die wir unser Schnellfeuer jagten.
So beschrieb ein Offizier aus Max Ernsts Regiment den Stellungskrieg. Ein Inferno, eine Knochenmühle.
Wir jungen Leute kamen wie betäubt aus dem Krieg zurück. Und unsere Empörung musste sich irgendwie Luft machen. Dies geschah ganz natürlich mit Angriffen auf die Grundlagen der Zivilisation, die diesen Krieg herbeigeführt hatte. Angriffen auf die Sprache, Syntax, Logik, Literatur, Malerei und so weiter.
Max Ernst hat später geschrieben, dass er am 1. August 1914, also bei Kriegsausbruch, gestorben wäre und zum Leben zurückgekehrt am 11. November 1918 als junger Mann, der ein Magier werden wollte, um den Mythos seiner Zeit zu finden. Und Max Ernst hat auch irgendwann gesagt, er ist geboren worden, um zu revoltieren. Und diese Revolte hat sich zum ersten Mal so richtig in Dada entladen.
Sagt die Kunsthistorikerin Julia Drost vom Deutschen Kunsthistorischen Institut in Paris. In den Ersten Weltkrieg zog Max Ernst am 24. August 1914, wie viele seiner Zeitgenossen, als Freiwilliger. Da war er 23. Geboren am 2. April 1891 in Brühl, heute vor 125 Jahren in einem Haus gleich beim Schloss Augustusburg, als Sohn eines malenden Taubstummenlehrers. Er hatte etwas Philosophie, Psychologie und Kunstgeschichte studiert in Bonn und war dort mit den rheinischen Expressionisten um August Macke in Kontakt gekommen. Doch das, was er nun, zurückgekehrt aus dem Krieg, künstlerisch machte, war etwas ganz anderes. War Revolte. War Dada.
Wir waren eine Gruppe von leidenschaftlichen jungen Leuten. Und an der Spitze der Begriffe, die uns in diesen Zustand der Leidenschaft setzen, war der Begriff der geistigen Freiheit. Wir haben uns niemals einer Parteidisziplin zum Beispiel unterwerfen können. Es war ein Anarchismus in dem höchsten Sinne des Wortes. Es war ein Anarchismus, wo tatsächlich die höchste geistige Freiheit anerstrebt wurde.
Er sagt, wenn man in einer wahnsinnigen Zeit lebt, dann muss die Kunst auch wahnsinnig sein. Und seine Kunst ist in gewisser Weise auch wahnsinnig, weil diese Fotokollagen, die nach dem Ersten Weltkrieg entstehen, wirklich aus dem Krieg stammendes Bildmaterial verwenden, um damit die mörderischen technischen Errungenschaften der durch die Kriegsführung versehrten oder gar zerstörten Menschen aufs Bild zu bringen.
Auf Max Ernst Bildern verwandeln sich Stahlhelme in Fischleiber, die über brennende Landschaften fliegen. Es begegnen sich Granaten und Paradiesvögel, Korallen und Maschinenteile, Lungenflügel und Fischgerippe, Kanonenboote und deformierte Gliedmaßen. Es gab wenige, die damit etwas anfangen konnten oder auch nur wollten. Max Ernst und die Mitstreiter der Kölner Dada-Gruppe verweigern sich etablierten Lesweisen. Ihre Bilder sind verstörend, die Materialkollagen roh, hässlich, provozierend. Als 1920 die Arbeitsgemeinschaft Bildender Künstler Köln eine Ausstellung im Kunstgewerbemuseum veranstaltete, lässt der Direktor, Professor Karl Schäfer, die Arbeiten von Max Ernst vor der Eröffnung entfernen. Max Ernst erinnert sich.
Entrüstung der soeben eingetroffenen neuen Museumsleitung vor den Montagen von Bargeld und Dadamax. Scharfe Auseinandersetzung mit der Arbeitsgemeinschaft, Sieg der Museumsleitung. Die unerwünschten Werke müssen noch schnell vor der Eröffnung entfernt werden.
Stattdessen zeigen Max Ernst und seine Freunde Theodor Bargeld und Hans Arp ihre irritierenden Arbeiten im Hinterzimmer eines Kölner Brauhauses und laden dort zum Dada-Vorfrühling, eine legendenumwobene Ausstellung, die nur durch die Herrentoilette zugänglich gewesen sein soll, in der ein Mädchen im Kommunionkleid obszöne Verse aufsagte und das Publikum aufgefordert wurde, die ausgestellten Werke aus Holzscheiten und Alltagsgegenständen mit einer Axt zu zerstören. Die Kölnische Volkszeitung schrieb:
Anfangs ist der Raum etwas dunkel, sodass man den auf rot gedruckten Katalog nicht lesen kann. Doch wird es rechts um die Ecke heller. Dafür regnet es einem hier aber auf den Kopf, sodass der vollendete Rundgang immerhin mit einigem Heroismus verbunden ist.
Am 20. April 1920 wird der Kölner Dada-Vorfrühling von der Polizei geschlossen.
Wegen Pornografie, öffentlichen Skandals und so weiter.
Collage war ein gewisses Verbrechen. Das heißt, man tat der Natur Gewalt an.
So schildert Max Ernst rückblickend die Kritik des bürgerlichen Publikums an seinen in neuen Zusammenhängen arrangierten Fundstücken. Seine Bilder brechen aus, revoltieren gegen die Logik und öffnen sich dem Traum, um Kurs zu nehmen auf die Poesie.
Collagetechnik ist die systematische Ausbeutung des zufälligen oder künstlich provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr wesensfremden Realitäten auf einer augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene. Und der Funke Poesie, welcher bei der Annäherung dieser Realitäten überspringt.
Aber eben nicht auf jeden. Max Ernst fühlte sich eingeengt in Köln. Er nahm Kontakt auf zu den Pariser Surrealisten um die Schriftsteller Tristan Tzara und Paul Éluard. 1923 siedelt Max Ernst illegal um nach Paris mit dem Pass von Éluard.
Das hat ganz stark mit seiner festen Überzeugung zu tun, dass er in Paris die künstlerische Freiheit findet, die er braucht. Er hat in seinen autobiografischen Notizen immer wieder die wilhelminische Strenge des Elternhauses und des Vaters beschrieben. Er hat dann im Krieg die Strenge des wilhelminischen Militärs natürlich erfahren. Und er hat in sich dieses Bedürfnis nach Befreiung verspürt, nach dieser Revolte, die sich nur im Umkreis der Pariser Surrealisten Anfang der 20er Jahre entladen konnte.
Von da an ist Max Ernst ein Weltbürger und Weltkünstler. Er lebt in Paris, geht dann mit der Sammlerin Peggy Guggenheim nach New York, später in die Berge von Arizona mit der Malerkollegin Dorothea Tenning. Die Anerkennung in Deutschland kommt spät. Erst 1951 widmet ihm seine Heimatstadt Brühl eine Retrospektive. Doch heute finden sich in deutschen Museen die wichtigsten Bilder, vor allem im Kölner Museum Ludwig. Dort hängt auch das bekannteste Gemälde von Max Ernst. Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen von 1926.
Wir sehen eine weibliche Gestalt sitzend, vorgebeugt, Oberkörper und Kopf ungnädig verdunkelt und zum Schlag ausholend mit dem rechten Arm. Quer über dem Schoß fliegt, viel mehr als dass es liegt, ein blond gelocktes Kind, ein Junge ganz offenbar, der versohlt wird. Der Popo ist auch schon gut durchblutet. Und mit einigem Schrecken stellt man fest, dass durch die Wucht der Schläge ein Heiligenschein heruntergefallen ist, der nun die Signatur des Malers rahmt. Ganz offenbar handelt es sich also um die Madonna, die das Christuskind verhaut.
Der Kunsthistoriker Roland Krischel hat das Bild auf seine kunsthistorischen und gesellschaftlichen Bezüge untersucht. Es ist natürlich ein Protestbild gegen die Doppelmoral der katholischen Kirche und als solches war es Titelbild einer surrealistischen Zeitschrift. Es ist ein autobiografisches Bild. Es ist aber auch ein Programmbild in Sachen Kunst.
Man hat lange spekuliert über die kunsthistorischen Vorlagen für das Gemälde. Die Mutter Gottes geht zurück auf eine Gestalt, die Michelangelo an die Sixtinische Decke gemalt hat. Eine große, nackte, männliche Figur mit einem Bündel von riesigen Eichelfrüchten auf dem Rücken. Das Christuskind geht zurück auf eine Figur, die Tintoretto gemalt hat, der venezianische Renaissance-Maler. Eine nackte, fliegende Venus. Er kollagiert diese beiden Figuren. Man könnte dem Bild auch einen anderen Titel geben, nämlich Michelangelo straft Tintoretto. Und das macht kunsthistorisch gesehen durchaus Sinn, denn wir wissen von Michelangelo, dass er die venezianischen Maler aufgrund der angeblichen Vernachlässigung des Zeichnens, des Disegno, als wichtiger Grundlage der Malerei stark kritisiert hat.
Wie immer ist alles doppelbödig, hintersinnig und verspielt bei Max Ernst, der die Erscheinungen der Welt umarrangiert, um sie neu zu interpretieren.
Das Interessante ist, dass dadurch, dass er die Travestie eines katholischen Kultbildes schafft, Max Ernst eine neue Ikone herstellt, die vieltausendfach reproduziert worden ist und zu den berühmtesten Gemälden des 20. Jahrhunderts zählt.
Die Collage, die Arbeit mit dem Vorgefundenen, bleibt das künstlerische Prinzip von Max Ernst. In der Maserung eines Holzfußbodens vermag er, ganze Welten zu entdecken. Um das auf das Papier zu bringen, reibt er die Oberflächen ab und kombiniert die gewonnenen Strukturen.
Wahllos lasse ich Papierstücke auf den Flur fallen und reibe dann mit schwarzem Bleistift darüber. Ich bin überrascht durch die plötzliche Steigerung meiner visionären Fähigkeiten. Auf dieselbe Art versuche ich, alle möglichen Materialien zu befragen. Blätter mit ihren Rippen, die zerfaserten Kanten von Sackleinwand und so fort. Derart gewonnene Zeichnungen. Sie sind jenseits von Malerei, verloren dank einer Folge von Transmutationen bei ihrem Entstehen den Charakter des verwendeten Materials. Sie nahmen das Aussehen unglaublich genauer Zeichen an.
Er hat immer versucht, das Fantastische des Surrealisten, das Wunderbare im Banalen zu suchen, aus der Banalität des Alltags dieses herauszuschälen. Und genau das findet man in vielerlei Hinsicht bei Dichtern wie Novalis wieder, die immer wieder gesagt haben, dass ein Baum, ein Stern, eine Gegend, also eigentlich etwas Zufälliges, etwas Individuelles, etwas eigentlich Belangloses in unserem Inneren Epoche machen kann. Und ich glaube, das ist genau das, was Max Ernst ganz stark empfunden hatte und was er auch ganz stark in seiner eigenen Kunst immer wieder versucht hat, auszudrücken.
Er malt und formt Skulpturen, dichtet und druckt. Stets rätselhaft, versponnen, spielerisch, sucht er den poetischen Funken zu schlagen und das Feuer zu entzünden in den Köpfen der Betrachter, auf das sie etwas anderes sehen als das, was als die Realität gilt und doch tatsächlich der Wahnsinn des 20. Jahrhunderts ist. Aus diesem Wahnsinn auszubrechen, ist der Versuch, den Max Ernst mit seiner Kunst anstellt. Heute ist er unumstritten einer der größten Künstler dieses brutalen Zeitalters. Das etablierte Kunstpublikum, vor allem in Deutschland, entdeckt ihn erst spät. Eigentlich erst nach seinem Tod. Die Kunsthistorikerin Julia Drost.
Über Jahrzehnte hat Max Ernst wenig Anerkennung gehabt. Er hatte Schwierigkeiten, seine Werke zu verkaufen. Er hatte große Mühe, von seiner Kunst zu leben. 1968 hat William Rubin, der Direktor des Museum of Modern Art in New York, über Max Ernst gesagt, er wäre für die Kunst des Surrealismus das gewesen, was Picasso für die Kunst des 20. Jahrhunderts überhaupt gewesen ist. Der französische Philosoph Jean Bataille hat über Max Ernst gesagt, er sei der Philosoph, der spielt. Und ich finde dieses Wort eigentlich ganz schön, denn Max Ernst hat in der Tat nicht nur seine Kunst gemacht, sondern er hat auch viel über seine Kunst nachgedacht.
Wie mein Leben, so ist auch mein Werk nicht harmonisch im Sinne der klassischen Komponisten. Nicht einmal im Sinne der klassischen Revolutionäre. Aufrührerisch, ungleichmäßig, widersprüchlich ist es für die Spezialisten der Kunst, der Kultur, des Benehmens, der Logik, der Moral unannehmbar. Es hat dafür die Gabe, meine Komplizen zu bezaubern. Die Dichter, die Pataphysiker und ein paar Analphabeten.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Biesler an Max Ernst, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.